Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier, heute aus Köln.
Und aus Bergisch Gladbach, aus der Nachbarschaft von Köln, meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach.
Triell vergeigt, so das klare Urteil vieler Medien über das TV-Ereignis zur besten Tatortzeit. Doch gemeint sind mit dem Vergeigt nicht etwa die drei Spitzenkandidaten, sondern die Moderatoren. ZDF-Talkerin Maybrit Illner und ARD-Chefredakteur Oliver Kör.
Auch wir schauen heute noch einmal zurück auf das TV-Triell und wir blicken nach vorn auf 2 Prozentpunkte mehr für die Union in der aktuellen Forsa-Umfrage, die nach dem Triell erstellt wurde. Ist das die Wende für Armin Laschet? Und was ist mit den Themen, die am vergangenen Sonntag gar nicht angesprochen wurden? Das war Was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen.
Auf dem Prüfstand der Wochentester. TV-Triell. Liefert der Fernsehstreit ein Zerrbild der politischen Meinung? Wechselstimmung. Warum wollen die Deutschen Mittelmaß statt Aufbruch? Clanvorstoß. Soll man notfalls Kinder aus kriminellen Großfamilien herausnehmen? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Stefan Grünewald, der Diplompsychologe und Leiter des Kölner Rheingold-Instituts, erklärt, warum sich die Deutschen nach einem mittelmäßigen Kanzler sehnen. Rebecca Müller. Ihre Partei Volt Deutschland war der Überraschungserfolg bei den letzten Kommunal- und Landtagswahlen. Jetzt will Volt in den Bundestag und ihre Spitzenkandidatin stellt sich dem Wochentester Wahlcheck. Murat Kaiman. Der ehemalige Jurist von DITIB in Deutschland trat von seinen Ämtern zurück, weil er eine spaltende Tendenz im Verband feststellte. Er vertritt heute einen europäischen Islam und erklärt den Wochentestern, wie muslimische Vorstellungen von Überlegenheit den Weg für Extremismus und Terror ebnen.
Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Da Wolfgang Bosbach heute wieder zurück ist, wollen wir ihn doch direkt mal motivieren. Claudia Franzen hat uns nämlich geschrieben unter der Überschrift Wehmut und Vermissen. Und sie hat gefragt, wann denn Wolfgang Bosbach zurück sei. Frau Franzen freut sich auf, Zitat, seine liebenswerte Art und seinen feinen Humor, seine Erfahrungen in Politik. Leben und Wirken waren eine wunderbare, kontrastierende Kombination im Wechseldialog mit dem sensiblen und klugen Herrn Rach und Gästen. Aha. Schreibt uns Frau Franzen. Klingt ein bisschen wie ein Gericht, würde ich fast sagen, Christian, diese Komposition. Und das ist ja ein tolles Kompliment für euch beide, würde ich mal sagen.
Also mein Tag ist gerettet, besser kann das nicht mehr werden. Frau Franzen, ich danke Ihnen von ganzem Herzen.
Man kann es auch an dieser Stelle nochmals betonen. Wolfgang Bosbach und ich, wir wollen ja im Dialog unseren Gästen wirklich eine Bühne geben, bei der man in Ruhe mal eine Meinung austauschen kann und nicht immer sofort zerpflückt und in Rechthaberei ausgeht. Und ich muss mal auch ein Kompliment an Wolfgang Bosbach machen, obwohl ja jeder weiß, dass er CDU-Politiker und Mitglied seit 120 Jahren ist. Spüren wir das in vielen Gesprächen eben nicht.
Hat meine Partei auch oft nicht gespürt.
Ja, aber das macht es halt wirklich, Wolfgang, das macht es wirklich stark, dass wir da halt wirklich, ich kann es immer wieder nur sagen, kein CDU-Podcast machen, sondern ein Podcast, bei dem alle Meinungen gleichberechtigt zu Wort kommen. Und das ist stark auch von dir, muss ich sagen.
Das kommt dabei raus, wenn man ein unabhängiger Geist ist und auch eine eigene Meinung hat und sie äußert. Aber damit ihr nicht zu sehr im Lob schwelgt, möchte ich euch auch eine kritische Zuschrift nicht vorenthalten. Wolfgang Bosbach war jetzt dafür nicht verantwortlich vergangene Woche. Aber es geht um Folgendes. Dr. Wolfgang Klein hat uns geschrieben. Er ist Chefarzt am Klinikum Wolfsburg. Und wir haben aber außer Herrn Dr. Klein auch noch ein paar andere Zuschriften zu dem Thema Krankenhauskeime bekommen. Herr Dr. Klein hat sich darüber geärgert, dass wir den Report der Barmer Ersatzkasse zum Thema Krankenhauskeime als einzige Quelle verwendet haben, um über dieses Thema zu sprechen. Er weist darauf hin, dass, Zitat, 95-98% dieser Keime bereits vom Patienten ins Krankenhaus mitgebracht werden und sogar durch notwendige Therapien hervorgerufen werden können, ohne dass explizit Hygienemängel im Krankenhaus vorliegen. Es gab damals, also in der vergangenen Woche, den Vergleich von dir, Christian, zu der Hygiene in Restaurants. Sein Vorwurf, wir würden anhand einer Publikation undifferenziert deutsche Kliniken an den Pranger stellen. Das wollen wir so natürlich nicht auf uns sitzen lassen und deshalb hast du, Christian, dir das Ganze noch mal ein bisschen genauer angeschaut.
Selbstverständlich, lieber Herr Dr. Klein, wir wollen festhalten, dass der Report der Barmer Ersatzkasse natürlich nicht irgendeine Quelle, sondern eine sehr relevante ist. Aber wir haben auch beim Bundesgesundheitsministerium natürlich nachrecherchiert. Das Ministerium von Jens Spahn stellt fest, dass in Deutschland jährlich 400.000 bis 600.000 Menschen an den sogenannten nosokomialen Infektionen erkranken. Das sind Infektionen, die im Zusammenhang mit einer stationären Behandlung erworben werden und die umgangssprachlich auch als Krankenhausinfektionen bezeichnet werden. 10.000 bis 20.000 Menschen sterben jährlich daran. Es gibt übrigens auch einen ganz besonderen Unterschied zu den holländischen Krankenhäusern. Die kennen das Problem natürlich auch, aber haben das bei weitem nicht so wie die deutschen Kliniken. Die machen bei jeder Aufnahme, weil sie wissen, dass, und da hat Herr Dr. Klein natürlich recht, weil sie wissen, dass viele Menschen diese Keime schon mitbringen, machen die bei der Aufnahme 3 Abstriche, Nase, Rachen und auch vom Enddarm. Und dabei werden sogleich Risikopatienten herausgefiltert, je nachdem waren sie auf dem Bauernhof, kamen sie aus einem großen Risiko behafteten Land. Und damit, mit dieser Aufnahmeanamnese, können sie unglaublich viele Infektionen in Holland verhindern. Und die machen das auch, wenn sie wissen, dass ein Patient vorher in einem deutschen Krankenhaus war. Das nur mal so als Einschub. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie viele Infektionen im Krankenhaus lassen sich tatsächlich durch die verstärkten Hygienemaßnahmen in den Krankenhäusern verhindern. Und da geben die Holländer uns ja schon einen guten Weg vor. Den Anteil schätzen Experten der Berliner Charité auf etwa 30%. Das betrifft die Infektionen, die durch Übertragung der Erreger von einem Patienten zum anderen zustande kommen. Die endogen bedingten Infektionen, die von der körpereigenen Bakterienflora ausgehen, lassen sich hingegen kaum vermeiden. Aber wenn wir sie wissen, dass sie da sind, kann man natürlich dementsprechend handeln. Eine positive Wendung könnte das Thema Krankenhauskeime übrigens wegen Covid-19 nehmen. Thomas Meyer, Geschäftsführer der Krankenhausberatung des Krankenhausberatungsunternehmens Hysist, heißt es glaube ich, oder Hysist, geht davon aus, dass es wegen Corona weniger Infektionen mit multiresistenten Keimen geben wird. Der Grund, es kommen weniger Menschen und Besucher ins Krankenhaus, die diese Keime ebenfalls von außen her mitbringen. Und wer kommt, desinfiziert sich in der Regel die Hände. So ist es jedenfalls im Moment halt Vorschrift. Und es wird vermutlich auch in den Krankenhausfluren und in den Patientenzimmern viel mehr desinfiziert und gereinigt.
Soweit noch einmal die differenzierte Einordnung, die, denke ich mal, auch im Sinne unseres Hörers Dr. Klein sein dürfte und ein paar anderen Hörern, die uns geschrieben haben. Wir fassen zusammen. Es gibt durchaus noch Hygienemängel in Krankenhäusern. Das räumt auch Dr. Klein, Chefarzt in Wolfsburg ein. Aber es wird gerade in den vergangenen Jahren viel dagegen getan. Aber nur zu etwa 30% können Infektionen durch Krankenhauskeime auch vom Krankenhaus selbst verhindert werden. Wir starten nun in die Top-Themen der Woche.
Wie war die Woche? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wolfgang, in den vergangenen 2 Wochen ist wirklich viel passiert in deiner Partei. Armin Laschet hat ein Zukunftsteam präsentiert. In dieser Woche hat er sein 100-Tage-Sofortprogramm vorgestellt. Laschet wurde sogar von Markus Söder, man höre und staune, gelobt. Und er hat beim TV-Triell auf Attacke geschaltet und für rote Ohren bei Olaf Scholz gesorgt. Macht in der Summe 2 Prozentpunkte mehr bei Forsa aus. Wie ist dein Eindruck? Da bist du jetzt auch der CDU-Politiker aus dem Land. Holt Laschet tatsächlich auf oder sind das nur so diese Umfrage-Momentaufnahmen?
Also ich persönlich bin ja schon froh, dass all das, was du richtigerweise gerade erwähnt hast, noch vor dem 26. September stattgefunden hat. Die Frage ist das jetzt nicht etwas spät? Aber das werden wir erst am 26. September um 18 Uhr wissen, bei den Daten, die aktuell erhoben werden. stellt sich immer die Frage, ist das jetzt eine Momentaufnahme? Beim nächsten Mal können es andere Zahlen sein? Oder ist das jetzt der Beginn eines neuen Trends, diesmal für die Union positiv? Jedenfalls kann man sagen, aus Sicht der Union, erstmal ist der Abwärtstrend gestoppt. Also es gibt auch wieder Hoffnung für die Partei, für die Wahlkämpfer und das Rennen ist offen. Wobei ich auch sagen muss, die Union ist bescheiden geworden. Früher hieß es 40% plus X, dann 30% plus X. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir stärkste Partei werden. Heftige Kritik gab es am TV-Triell, weil sich die Moderatoren Maybrit Illner und Oliver Köhr ständig ins Wort fielen. Abgesehen davon, dass viele bis zum vergangenen Sonntag den Namen des ARD-Chefredakteurs wohl erst googeln mussten. Christian, fandest du das auch so vergeigt? Zitat aus Bild und Spiegel, oder hast du da ein milderes Urteil?
Nee, also ich bin sogar froh, dass diese Medien das aufgegriffen haben. Wir saßen zu Hause und haben uns das angeguckt, wirklich aus Interesse heraus. Und nach 5 Minuten, 7 Minuten, 8 Minuten dachten wir, was ist denn da los? Aber nicht mit den Kandidaten, sondern mit den Moderatoren. Es war mir unverständlich, mit welcher Aggressivität die auf diese Kandidaten losgegangen sind, wie die untereinander sich nicht zugehört haben, die Moderatoren, Moderatorin. Und das ist ein Kopfschütteln, wo ich sage, genau das schürt Vorurteile gegen eine gewisse Form von Journalismus, wo sich die Journalisten oder die Moderatoren oder die Interviewer wichtiger finden als die Gäste. Ich habe nichts dagegen, dass man nachbohrt oder dass man auch wirklich kritisch hinterfragt, aber Penetranz oder sofort mit der ersten Frage Koalitionsaussagen provozieren zu wollen, da kann jeder, egal ob Laschet, Baerbock oder Scholz, sich nur verweigern dieser Antwort, weil was soll das denn? Da wird versucht, die Menschen, weil das sind auch Menschen, die da stehen, Politiker und ihre Parteien in eine Richtung zu drängen, wo man hinterher sagen kann, du hast aber damals das gesagt. Also ich finde, vergeigt ist noch ein zahmer Ausdruck. Irgendwann haben wir überlegt, schalten wir das ab, weil es kommt kein Mehrwert heraus, wenn die Moderatoren sich so ins Wort fallen. Und da muss man zum Beispiel auch mal Bettina Schausten und Peter Frey loben, die sich wunderbar absprechen, die ebenfalls kritisch nachfragen, die das also auf ein ganz anderes Niveau bei ihren Befragungen der einzelnen Kandidaten, Kandidatin machen, als das da am Sonntag war. Olaf Scholz hat man ja durch den Kakao gezogen wegen der Merkel-Raute. Keiner der Moderatoren klärt mal auf, wie das eigentlich zustande kam, nämlich über die Süddeutsche Zeitung, die immer vor den Wahlen Spitzenkandidaten bittet, nur Gesten zu zeigen. Und dann, Scholz hat das erklärt, wie es dazu kam, dann war die Frage des Fotografen und der Redakteuren, was, lieber Herr Scholz, werden Sie an Angela Merkel am meisten vermissen? Und bitte zeigen Sie uns das in Geste. Und Scholz stellt sich dahin und macht die Merkel-Raute. Wenn man das weiß, sieht man natürlich, dass es überhaupt nicht so gemeint war von Scholz, dass er jetzt diese Geste übernimmt, sondern es war eigentlich ein Zeichen des Respektes an Merkel, wo er sagt, das werde ich wirklich vermissen. Und das ist eine Verdrehung von Tatsachen. Scholz sagt, er kann darüber nur lachen, weil ich ja weiß, wie Sie, die Moderatoren, auch agieren und wie Sie auch denken.
Aber muss ich sagen, Merkel-Raute war sicherlich geschickter als der Stinkefinger von
Steinbrück,
genau. Der er damals Kanzlerkandidat ist.
Völlig klar. Also da hat er sich richtig was dabei gedacht und das wird er vermissen. Und das heißt nicht, ich übernehme das, aus Mutti wird Vati, auch wenn er das vielleicht in einer anderen Situation mit seiner Ruhe und seiner stoischen Ausstrahlung so glaubt. Oder so, vielleicht ist er ja auch so. Aber da sieht man, wie da falsche Fährten gelegt werden. Unser Podcast-Kollege Gabor Steingart hat in dieser Woche auf das verzerrte Stimmungsbild hingewiesen, das durch das Triell von CDU, SPD und Grünen entsteht, zumal Rot und Grün ja mittlerweile als Einheit auftreten würden. Die tun sich ja nicht mehr weh in den Befragungen und Laschet allein auf weiter Flur stehe. Hätte das Triell fairerweise ein Quartett mit Teilnahme der FDP sein müssen, Wolfgang?
Das wäre dann eher eine Parteirunde gewesen als eine Runde der Kanzlerkandidaten, denn die FDP hatte mal einen Kanzlerkandidaten ausgerufen, Gott hab ihn selig, Guido Westerwelle. Das allerdings ist schon 19 Jahre her. Das war meiner Erinnerung nach im Wahlkampf 2002. Ich glaube, Christian Lindner, dem reicht es schon, in Anführungszeichen Kanzlermacher zu sein oder werden zu können. Er selber stellt sich ja auch nicht als Kanzlerkandidat vor. Und das Triell kommt ja noch aus einer Zeit, als die Grünen wesentlich stärker waren als heute in den Umfragen und dass Union und SPD mit einem Spitzenkandidaten, schrägstrich Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen, ist traditionell immer der Fall gewesen in der Nachkriegszeit. Aber wegen der Stärke der Grünen und wegen ihrer Entscheidung, mit einer Kanzlerkandidatin anzutreten, ist es ein Triell geworden. Wenn es das einzige Format dieser Art im Vorfeld des Wahltermins wäre oder gewesen wäre, hätte ich gesagt, geht nicht, aber es gibt ja noch viele andere Formate, wo auch die FDP ganz selbstverständlich sich und Kandidaten und Vorstellungen präsentieren kann.
Zum Abschluss interessiert mich euer Wochentester-Urteil zu einem Thema, bei dem ich ein bisschen ausholen muss. Das ist der Vorschlag eines Berliner CDU-Politikers, der in dieser Woche eine heftige Debatte ausgelöst hat. Jugendstadtrat Falko Lieke aus Berlin-Neukölln hat im Wahlkampf um das Berliner Abgeordnetenhaus zum Thema Clankriminalität gesagt: Kinder werden nicht kriminell geboren, sie werden dazu gemacht. Lieke fordert deshalb, wenn sich Kriminalität innerhalb der Familie negativ auf ein Kind auswirke, müsse das Kind herausgenommen werden. Unterstützung bekommt er dabei vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, dessen Vorsitzender Sebastian Fiedler bei der Bundestagswahl für die SPD antritt. Und Kritik kommt von den Grünen, deren familienpolitische Sprecherin im Berliner Abgeordnetenhaus Marianne Burkhardt-Eulitz sogar eine Verbindung zum Nationalsozialismus zieht. Das ist ein harter Vorwurf, Herr Bosbach. Deswegen beginnen wir mal ganz sachlich mit der Rechtslage. Darf man Kinder überhaupt aus kriminellen Großfamilien herausnehmen?
Nicht nur aus kriminellen Großfamilien, sondern dann, wenn wir es mit einer ernsthaften, mit einer anhaltenden Gefährdung des Kindeswohls, das ist der Schlüsselbegriff, zu tun haben. Und wenn mildere Mittel, zum Beispiel pädagogische Hilfe durch Jugendämter, nicht zur Verfügung stehen, dann muss das Kind geschützt werden, in diesem Falle vor der eigenen Familie. Da gibt es sehr hohe rechtliche Hürden, aber als letztes Mittel zur Abwehr von Gefahren für das Kind ist das schon nach geltender Rechtslage möglich. Und im Vergleich mit dem Nationalsozialismus verstehe ich überhaupt nicht. Hier geht es ausdrücklich und ausschließlich um das Wohl der Kinder. Rechtlich, strafrechtlich betrachtet, kann es natürlich so sein, wenn Eltern ihre Kinder zur Begehung von Straftaten anstiften, zum Beispiel bei Einbruchdiebstählen oder Taschendiebstählen, und Eltern die Tatherrschaft haben, die Kinder also als Werkzeuge benutzen, dafür gibt es die Rechtsfigur der mittelbaren Täterschaft. Auch wenn dann die Eltern nicht selber zugreifen auf das Liebesgut, auf die Beute, ist es möglich, sie als Täter, nicht nur als Gehilfen oder als Anstifter, zur Rechenschaft zu ziehen. Also das, was Herr Lieke gesagt hat, es ist keine Sensation, sondern das wird auch gemacht, wenn das Kindeswohl massiv gefährdet ist. Es sind wenige Fälle, seltene Fälle, aber es sind auch besonders dramatische Fälle, denn der Hinweis, kein Kind wird kriminell geboren, der ist richtig. Und oftmals sind Kinder, vor allen Dingen Jugendliche, die Gewalt anwenden, Täter und Opfer zugleich. Sie haben nie gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Sie sind in einem Umfeld groß geworden, wo Gewalt an der Tagesordnung war. Und diese kindliche Erfahrung prägt sich dann bei ihnen ein. Und dann werden einige leider später selber zu Tätern.
Ja, dem, was Wolfgang gesagt hat, kann man eigentlich nur zustimmen, und man stelle sich mal die Durchführbarkeit dieser Sache vor. Wer soll das dann machen? Wenn jemand verurteilt ist, ist es vermutlich eine andere Ausgangslage, aber Jugendämter machen sehr, sehr viele Ansprache, aber in einem kriminellen Milieu, wo Kinder das ja vermutlich in vielen Situationen noch überhaupt nicht einschätzen können, ist es absolut schwer, da zu agieren, und man muss auf passend nicht populistisch zu argumentieren, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Eine Keule wie Nationalsozialismus zieht natürlich da überhaupt nicht.
Vielen Dank für Ihre Einordnung. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's weiter mit dem ersten Gespräch mit Stefan Grünewald.
Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung.
Die Pandemie hat kleine Unternehmen besonders belastet. Viele haben damit begonnen, mit Hilfe der Tools und Plattformen von Facebook online neue Kunden zu gewinnen.
68% der befragten kleinen Unternehmen in der EU, die personalisierte digitale Werbung nutzen, sagten, dass diese effektiv sei, um neue Kunden zu finden. Facebook bringt Geschäfte und Menschen zusammen und hilft so kleinen Unternehmen in ganz Europa weiter zu wachsen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Unternehmen in Europa über Facebook Kunden finden auf about.fb.com/de/europe.
Und hier noch einmal die Adresse about.fb.com/de/europe.
Fragen wir doch.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Er analysiert mit seinem Rheingold-Institut regelmäßig die Seelenlage der Deutschen. Auch zur Bundestagswahl hat er wieder eine psychologische Tiefenstudie durchgeführt und festgestellt, von Aufbruch und Wechselstimmung war in den Gesprächen wenig zu spüren.
Was bedeutet das bei der Präferenz des Kanzlerkandidaten bzw. der Kandidatin? Fragen wir ihn doch. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Sozialpsychologe und Rheingold-Chef Stefan Grünewald.
Guten Morgen.
Herr Grünewald, beim TV-Triell hat besonders Grünen-Chefin Annalena Baerbock an die Wechselstimmung der Deutschen appelliert. Liegt sie deshalb vielleicht nur auf Platz 3, wenn man den Umfragen glauben kann, weil sie zu viel Aufbruch und zu viel Unruhe will? Verunsichert das die Menschen und sie sagen, da sind wir noch nicht bereit dazu?
Ja, die Menschen sind natürlich nach anderthalb Jahren Corona in einer spezifischen Situation. Sie haben gemerkt, ihr ganzer Alltag hat sich auf den Kopf gestellt, sie haben ihren Lebensrhythmus verloren und sie sind jetzt dabei, wo der Lockdown endlich seit ein paar Monaten vorbei ist, wieder Tritt zu fassen, irgendwie ins Leben reinzukommen, ihren Alltag in den Griff zu kriegen. Das heißt, die Grundstimmung im Lande ist nicht Aufbruch, sondern eher eine Restaurationsstimmung und davon profitieren die Grünen nicht. Allerdings machen die Wähler ja auch immer wieder diese Erfahrung. Also wir haben festgestellt in unseren tiefen Interviews, viele haben sich buchstäblich in ihr privates Schneckenhaus zurückgezogen. Die Selbstbezüglichkeit hat zugenommen. Aber jetzt zu Wahlkampfzeiten strecken die Menschen ihre Fühler nach draußen, merken, was da alles ranrollt. Die Delta-Welle ist im Anmarsch, die Taliban haben Afghanistan eingenommen, Flutkatastrophen, Brände. All das führt zu einem Weltgefühl, dass man sich am liebsten im Inneren weiter verschanzt. Wir konstatieren ein fundamentales Machbarkeitsdilemma der Wähler. Die meisten leugnen nicht, dass wir vor Jahrhundertherausforderungen stehen, aber sie haben überhaupt keine Idee, keinen Plan, wie wir diese Aufgaben bewältigen können.
Wenn in Ihren Befragungen von Aufbruch und oder Wechselstimmung nicht so viel zu spüren ist, was macht denn Olaf Scholz Ihrer Beobachtung nach besser als Armin Laschet?
Also angesichts dieses Machbarkeitsdilemmas sind die Wähler in einer ganz großen Ambivalenz, die Olaf Scholz für sich ausnutzt. Einerseits hat man eine Sehnsucht nach einem starken Gestalter, der aus der Krise herausführt, der die Probleme anpackt. Andererseits macht das auch Angst, weil dann muss man ja mitmachen, dann muss man mit anpacken, dann muss man sein Leben ändern, dann muss man sich einschränken und verzichten. Und das führt wieder dazu, dass man fast erleichtert ist, dass es keinen starken Kandidaten ist. Mitunter werden die Kandidaten kleingeredet und Olaf Scholz gibt sich im Moment als jemand, der sagt, die großen Herausforderungen, die kommen nicht auf euch zu. Ich werde kleinteilig die Sachen abarbeiten, aber wie Angela Merkel euch nicht großartig behelligen. Und wenn es notwendig ist, dann packe ich auch mal die Finanzbazooka ab und spüle die Probleme einfach weg.
Sie haben ja gerade auch schon von Überschwemmungen, Bränden, Afghanistan und so weiter, Klimakatastrophe gesprochen. Und wenn man sich den Wahlkampf anschaut, dann finden eigentlich die Themen, die außerhalb Deutschlands stattfinden, überhaupt nicht im Wahlkampf statt. Also die Probleme, die wir ja global oder europäisch unter anderem auch zu lösen haben, sind ja gewaltig. Verschließen die Deutschen vor diesen Themen im Moment die Augen? Ist es genau das, was Sie gerade erklärt haben, dass wir jetzt so viel da hatten und diese Veränderung überhaupt nicht wollen?
Ja, die Selbstbezüglichkeit hat in den Corona-Monaten drastisch zugenommen. Das heißt, die meisten Menschen denken nicht mehr in globalen, europäischen, nationalen Kategorien, sondern gucken, was ist in meinem Landkreis, was ist in meiner Familie, was ist in mir los? Und solange ich mein Leben nicht wieder restabilisiert habe, dann nehme ich zwar zur Kenntnis die Riesenprobleme in Afghanistan, das war ja durchaus auch ein Thema, und das damit verbundene Versagen der Diplomatie und des Auswärtigen Amtes, aber was die Menschen wirklich berührt, ist die Frage, wie komme ich jetzt sozusagen in die Zukunft? Und da lauert immer dieses Machbarkeitsdilemma, und die Wähler suchen bei den Parteien im Moment fast sinnbildliche Antworten, wie kann ich mit diesem Dilemma klarkommen?
Konkretisieren wir noch etwas den Begriff oder das von Ihnen diagnostizierte Machbarkeitsdilemma. Bezieht sich das auf die Haltung, ich als Einzelner kann nichts verändern, auch nicht durch mein Kreuz auf dem Wahlzettel. Die Regierung oder Deutschland ist im globalen Maßstab zu klein, um etwas im globalen Maßstab verändern zu können.
Ja, es ist eine gewisse Hilflosigkeit. Also jeder hat seine Bereiche im Umfeld, wo er den Müll trennt, wo er sich eine Solaranlage aufs Dach schraubt. Aber so der große Plan, also die Schwere der Aufgabe, die Jahrhundertherausforderung, die führt im Moment eher in eine resignative Stimmung. Und wir erleben das auch bei den Grünen. Also die Grünen, die sind ja diejenigen, die am stärksten auf die Verwandlungsnotwendigkeit und die Klimakrise hinweisen. Aber selbst bei den Grünen erleben die Wähler, dass dieser Machbarkeitsanspruch systematisch abgeschwächt wird. Also den Grünwählern, denen ist es immer wichtig, dass der Habeck mit auf den Plakaten ist, weil er wirkt sozusagen als mindernder Umstand. Er bremst so ein bisschen den Elan und die Durchsetzungskraft, die mit Frau Baerbock verbunden ist. Dann sagen die Grünen-Wähler, ja, wir werden ja auf keinen Fall alleine regieren. Die Koalition, in die wir eintreten, die mildert sozusagen diese Wandlungen, die auf uns zukommen, auch wieder ab. Und selbst die Kampagne der Grünen, die ist so grün-weich gezeichnet, harmonisch. Da wird eher so ein Eierpopeia der Zukunft gezeichnet und nicht eine Zukunft, die uns viel was abverlangt.
Glauben Sie denn, dass zum Beispiel die Grünen, das gilt für die anderen Parteien genauso, sich vorher Gedanken darum gemacht haben und gesagt haben, Menschenskinder, Eierpopeia, wie Sie es gerade genannt haben, das ist das, was wir im Moment eigentlich nur zumuten können, und haben wir deswegen, ich meine es nur nicht despektierlich, auch eher diese mittelmäßigen Kanzlerkandidaten, die nicht so sprühen vor Faszination, wo man da hinguckt. Und anschließende Frage, wären dann nicht Söder und Habeck die besseren Kandidaten gewesen, weil man denen doch viel mehr Authentizität irgendwie zuspricht?
Ja, in den tiefen Interviews klang das auch immer an. Also wir haben festgestellt, die Kandidaten wurden regelrecht kleingeredet. Das hatte aber auch den Grund einer persönlichen Entlastung. Ist der Kandidat schwach, muss ich als Bürger nicht stark sein. Und dann wurde immer wieder die Litanei angestimmt, hätten wir doch Herrn Habeck, hätten wir doch Herrn Söder. Dann haben wir die Probanden und die Bürgerinnen und Bürger gefragt, ja, was wäre denn, wenn der Herr Söder jetzt der Kandidat wäre? Dann wurde gesagt, ja, der ist zwar durchsetzungsstärker, der ist charismatischer, aber der hat keine Haltung, der ist populistisch, der hängt sein Fähnchen in den Wind, der wird es auch nicht richten. Bei Habeck wiederholte sich dieses Kleinredespiel, da wurde dann gesagt, ja, der ist sehr moderat und sehr in sich ruhend, aber der ist auch lieb und schmusig und der wird die Durchsetzungskraft auch nicht entfalten.
Sie befragen seit mehr als 20 Jahren die Deutschen vor jeder Bundestagswahl in tiefen Interviews. Vielleicht mal so einen Halbsatz. Wodurch unterscheidet sich ein Interview von einem tiefen Interview? Und die Befragungen sind nicht repräsentativ, aber doch intensiver, als es eine Wahlbefragung sein kann. Was ist das Besondere für Sie an diesem Wahlkampf? Was unterscheidet ihn von anderen zuvor?
Ja, wir legen ja sinnbildlich die Wählerinnen und Wähler 2 Stunden auf die Couch, um die Stimmung auszuloten. Und die zentrale Stimmungsqualität war dieses resignative Momentum, was uns begegnet ist. Und wir haben zum ersten Mal bei einer Wahl erlebt, dass die Parteipräferenz schwindet. Bei vielen Wählern herrschte so eine Nimm-3-Logik. Am liebsten wollten die Wählerinnen und Wähler ihr eigenes Koalitionssüppchen kochen. Und dieses Süppchen hat dann idealiter 3 Bestandteile. Es gibt einen Konstanzfonds, der durch Herrn Scholz oder durch die CDU repräsentiert wird. Es gibt den grünen Weckruf oder das grüne Feigenblatt. Dafür stehen die Grünen und Annalena Baerbock. Und es gibt die Lizenz zur Selbstbezüglichkeit, zur Liberalität und Freiheit. Dafür steht die FDP, die den Menschen sozusagen auch noch sagt, das Machbarkeitsdilemma, das musst du gar nicht austragen. Der Fortschritt wird es richten. Du kannst so weiterleben, wie du bisher gelebt hast.
Herr Grünwald, Sie haben kürzlich in einem Weltgespräch gesagt, Olaf Scholz stehe zwar bei den Wahlumfragen bei vielen auf dem Zettel, werde sich aber bei der Wahl selber nicht so wirklich auf dem Zettel wiederfinden. Warum nicht?
Ja, uns ist aufgefallen, Konstanz, Ruhe, das sind Qualitäten, mit denen Herr Scholz besticht, aber er wird von einigen Wählern gar nicht mit der SPD zusammengebracht. Wenn man dann fragt, ja, was bedeutet die SPD für Sie, dann merkt man, sie ist in der Großen Koalition in einer Bedeutungsdiffusion geraten und darin verschwunden. Man verbindet mit ihr noch die Agenda 2010 oder Hartz IV. Mitunter kommt der Spruch, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Das heißt, der Scholz-Erfolg ist trotz SPD da. Aber wer Scholz will, findet natürlich den Namen nicht, sondern er muss dann auch SPD wählen. Und da werden die einen oder anderen noch vor zurückschrecken.
Ist das die Angst, wenn ich nachfragen darf, die wir schon erlebt haben? Gerhard Schröder wurde von der Partei nicht geliebt. Helmut Schmidt wurde von der Partei nicht geliebt. Haben beide immer gewonnen und wurden dann grandios von der Partei gestürzt. Ist das noch diese vorhandene Angst?
Nein, also ich glaube, das ist ein SPD-internes Problem. Also die SPD ist ja immer mit dem Slogan der Brüderlichkeit aufgetreten und die Brüdergemeinschaft, die duldet auf Dauer keinen autoritären Führer, der wird auf kurz oder lang immer von der Partei wieder ins Glied befördert. Bei den Wählern ist es eher so das Gefühl, dass sie mit Herrn Scholz zwar Konstanz und ein moderates Weiter-so verbinden, aber die SPD löst dieses Konstanzversprechen nicht ein.
Also ist es etwas kess zu sagen, die Popularität von Olaf Scholz, die er im Moment erlebt, der Zuspruch, das war ja früher auch einmal anders, wird so lange anhalten, bis man entdeckt, dass er Spitzenkandidat der SPD ist?
Ja, das ist zumindest das Damoklesschwert. Als Person beruhigt er die Leute, er wirkt souverän und kompetent. Aber er wird demoskopisch meines Erachtens leicht überschätzt, weil nicht alle, die Scholz wollen, auch die SPD wollen.
Gehen wir zum Wahltriell und damit auch zu Armin Laschet. Über Scholz haben wir jetzt gerade geredet und ich habe mir das angeguckt und mal von den Moderatoren mal abgesehen. Laschet war ja wirklich gut vorbereitet und ist eigentlich von der ersten Minute an aggressiv, vor allen Dingen auf Scholz losgegangen. Trotzdem hat ihm das irgendwie nichts genutzt. In den Blitzumfragen hinterher war Scholz trotzdem vorn. Warum funktioniert das bei Laschet nicht?
Ja, ich glaube, das ist ein Umfrageproblem. Also wir müssen natürlich konstatieren, wenn wir im Moment auf Sympathiewerte gucken, dann halten mehr Leute schon vor dem Duell oder Triell zu Scholz als zu Laschet. Und wenn man dann guckt, was die Nachmessung ergeben hat, dann hat sozusagen Laschet gegenüber seinem Sympathiewert, der sehr niedrig war, Boden gut gemacht und Herr Scholz hat gegenüber seinem hohen Sympathiewert Boden verloren. Also es wird immer so sein, dass die Fernsehzuschauer nicht unvoreingenommen reingehen, sondern sie haben ihren Favoriten und sie halten zu diesem Favoriten und bewerten ihn tendenziell besser. Von daher können wir noch 10 Triels machen. Herr Scholz wird dann immer führen, obwohl er im Moment nicht so sein Potenzial abruft, das ihm vorher via Sympathiewert attestiert wird.
Gucken wir mal auf Annalena Baerbock. Es fällt ja auf, sie wird jedenfalls hier in diesem Bereich, in dem ich lebe, genauso oft plakatiert von den Grünen wie Robert Habeck. Ist das eine Stärke? Wir haben 2 Gute an der Spitze oder ist das eher eine Schwäche, wo man sagen könnte, ohne Robert Habeck funktioniert Annalena Baerbock nicht so gut wie mit ihm?
Nein, Annalena Baerbock braucht Herrn Habeck sozusagen als mildernden Umstand, als Stabilisator. Also wir haben den Wählerinnen und Wählern auch die Plakate der Grünen vorgelegt und es gibt dann Plakate, wo Frau Baerbock alleine drauf ist und das irritiert die Wählerinnen und Wähler und dann wird direkt der Ruf laut, bitte, die sollen als Tandem, als Paar auftauchen und dann hat das so Assoziationen, die sind wie Brüderchen und Schwesterchen, da wird eine harmonische Einheit zelebriert oder manchmal so ein Paradiesbild, Adam und Eva, die sorgen für einen milden Neuanfang.
Lassen Sie uns mal bei Assoziationen bleiben und dem Seelenleben der Deutschen. Welche Koalition würde denn herauskommen, wenn dieses Seelenleben der Deutschen den freien Lauf hätte? Und was wäre dann so diese Wunschkoalition der Deutschen? Weil eine Partei wird nicht regieren können.
Also in dieser Nimm-3-Logik, die bei den Wählern so da ist, also wenn die ihr eigenes Koalitionssüppchen am liebsten kochen würden, gäbe es Konstanz. Das kann die CDU abbilden, das bildet aber auch in persona Herrn Scholz ab. Und dann wünscht man sich natürlich in irgendeiner Weise, dass die Grünen beteiligt sind, weil man das Gefühl hat, die Klimaprobleme sind so übermächtig, die können wir nicht leugnen, die müssen zumindest repräsentiert sein in der Regierung. Und dann wünscht man sich die FDP, die immer einen gewissen Zukunftsoptimismus verströmt, der Gestalt, dass der technologische Fortschritt die meisten Probleme von alleine sozusagen wegräumen wird.
Eine echte große Koalition, nicht nur eine, die sie so nennt, wie sie im Moment da ist aus CDU und SPD. Eine echte große Koalition, CDU, Olaf Scholz, Grünen und FDP. Das könnte die neue Regierung werden, wenn die Seelenlage der Nation am 26. September ihr Kreuz macht. Danke für diese wie immer interessante und unterhaltsame Einordnung. Stefan Grünewald, Diplompsychologe und Gründer des Rheingold-Instituts. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Herzlichen Dank auch von mir. Alles Gute.
Dankeschön.
Sie sind die Großen unter den Kleinen. Die Volt-Partei sitzt in immer mehr Stadträten und Landesparlamenten. Können Sie den Erfolg auch bei der Bundestagswahl ausbauen? Das Gespräch in 15 Sekunden nach einem Werbespot.
Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Klartext, Klartext.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Seit rund 4 Jahren setzen Sie sich als Partei für ein vereinigtes Europa ein, mit einem starken Europaparlament, das Gesetze vorschlagen kann, und einem europäischen Ministerpräsidenten oder Ministerpräsidentin an der Spitze.
Sie sind der Überraschungserfolg der sonstigen Parteien bei Kommunal- und Landtagswahlen. Allein in NRW haben sie 16 kommunale Mandate errungen und bilden zum Beispiel in Köln gemeinsam mit CDU und Grünen ein Regierungsbündnis. Die nächste Mission von Volt, die Bundestagswahl. Doch mit welchen Inhalten? Der Wochentester-Wahlcheck mit der Spitzenkandidatin von Volt Deutschland, Rebecca Müller. Liebe Frau Müller, herzlich willkommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Sehr gerne. Frau Müller, starten wir gleich im TV-Triell. Haben sich Union, SPD und die Grünen einen Schlagabtausch geliefert. Dabei fehlte mit der FDP eine Partei, die voraussichtlich irgendwie, sagen wir mal, das Zünglein an der Waage sein wird. Bilden denn Ihrer Meinung nach solche TV-Debatten das Meinungsspektrum in der Bevölkerung noch fair ab?
Nein, das kann ich definitiv so sagen. Wir sehen ja aktuell, gerade wenn wir uns die Umfragewerte angucken, dass keine Partei momentan an den 30% kratzt. Das heißt für mich ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Zeit der großen Volksparteien nicht mehr gegeben ist. Wir werden sehen, ob sich das nochmal ändert. Nur aktuell ist es eben nicht mehr der Fall. Und ja, wenn wir uns die sonstigen angucken, dann stehen die zwischen 8% und 10% momentan. Und das zeigt natürlich, dass, wie auch Umfragen zeigen, in der Bevölkerung die Menschen sich eine politische Veränderung wünschen, die nicht unbedingt durch die etablierten Parteien abgedeckt ist.
Sie sind mit Ihrer Partei unter anderem im Kölner Stadtrat mit knapp 5% der Stimmen der Überraschungserfolg bei der letzten Kommunalwahl gewesen und regieren dort gemeinsam mit der Union und mit den Grünen. Wie gut klappt das inhaltlich? Ist das eher reibungslos oder ist das schwierig?
Natürlich gibt es Reibung. Also wir haben ja gemeinsam einen Kooperationsvertrag entwickelt, dort auch die inhaltlichen Schwerpunkte gesetzt mit klaren Zielen, klaren Maßnahmen. Die werden wir jetzt anschließend natürlich noch weiter priorisieren, das heißt eine zeitliche Abfolge packen. Und natürlich geht es auch immer darum, sehr gut mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, denn auf kommunaler Ebene ist man ja quasi im Stadtrat der verlängerte Arm der Verwaltung. Im Bündnis selber klappt es gut in der Abstimmung. Wir grooven uns da immer noch ein bisschen ein, würde ich sagen. Das ist das, was ich mitbekomme. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bei konkreten inhaltlichen Themen, wenn es um die Themen Verkehr geht beispielsweise oder auch um das Thema Klima, häufig auch mal Reibungspunkte. Aber dann ist es eben wichtig, eine gute Diskussionskultur zu haben, hart in der Sache, aber weich in der Person und vor allen Dingen auch Verlässlichkeit aufzubauen. Und das klappt überwiegend gut.
Sie haben jetzt gerade von Ihrer kommunalen Arbeit erzählt. Ihre politische DNA ist aber ja eigentlich das Thema Europa mit einer europäischen Demokratie und einem vom Volk gewählten europäischen Regierungschef oder Chefin. Wie wollen Sie denn mit Europa bei der Bundestagswahl punkten? Denn wenn ich mir das jetzt so angucke, spielt ja im Moment Europa und die Welt im Wahlkampf überhaupt keine Rolle. Wir haben so das Gefühl, als dass wir irgendwie nur noch auf einer Insel sitzen und uns um uns selbst herumdrehen.
Ja, das ist für mich symptomatisch für die aktuelle Politik in Deutschland. Der Blick über den Tellerrand ist zu komplex und wird nicht gewagt. Und wir sehen eben, also das ist meine feste Überzeugung, das ist eben auch der Grund, warum ich bei Volt aktiv bin, weil wir bei Volt überzeugt sind, die großen Herausforderungen unserer Zeit machen ja nicht an den Landesgrenzen, an den nationalen Grenzen halt, sondern Klimakrise, die Pandemie, aber eben auch Themen wie die digitale Transformation oder eine menschengerechte Migrationspolitik sind alles Themen, die wir europäisch, eigentlich global, aber eben grenzübergreifend vor allen Dingen lösen müssen, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht.
Lassen Sie uns über die großen Themen sprechen, die Deutschland bestimmen werden, jetzt und sicherlich auch noch in nächster Zeit. Erstes Thema Corona. Die Hospitalisierung ist nun nach dem Willen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das entscheidende Kriterium zur Bewertung der Corona-Lage. Wie soll für Ihre Partei, für Volt, die weitere Rückkehr zur Normalität konkret aussehen? Oder wie könnte sie aussehen?
Ja, also ich glaube, die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir überall dort, wo es vorher schon Probleme gab, sei es was die digitale Transformation angeht, aber eben auch unser Gesundheitssystem, ja, hat fast wie ein Brennglas funktioniert, um zu zeigen, wo wir eben Herausforderungen haben, die wir lösen müssen. Und ich glaube, was wichtig ist, aktuell ist eben daraus zu lernen. Was lernen wir für das Bildungssystem aus der Pandemie? Was lernen wir aber eben auch aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft aus der Pandemie? Ich bin selber überzeugt, dass es eine Impfpflicht, die wir ja aktuell sehr stark diskutieren, keine übergreifende Lösung ist, ich will es mal so formulieren, weil es eben gerade die Spaltung, die sich momentan durch die Gesellschaft zieht, noch stärker verhärtet. Ich denke, wir müssen viel stärker auf Informationskampagnen, auf kurzfristige Impfangebote setzen, direkt zu den Leuten gehen mit lokalen Teams, die sich wirklich in der lokalen Community auch auskennen und die Leute konkret ansprechen können und natürlich weiterhin bei der Maskenpflicht bleiben. Allerdings nicht im Freien. Das ist meine persönliche Perspektive. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass es eine konkrete Kontaktnachverfolgung gibt. Das heißt, die Corona-Warn-App beispielsweise in den Landesverordnungen verpflichtend einführen, statt die Luca-App.
Aber Frau Müller, wird das nicht schon überall getan? Sie erzählen das jetzt so, als würden die Gesundheitsämter nicht nachverfolgen oder als würden diese Impfteams nicht jetzt schon in diese kleinen Stadtviertel oder vor Supermärkten oder Diskotheken sogar impfen. Das ist doch jetzt nichts Neues. Warum ist denn Dänemark oder die Niederlande so viel besser als wir? Wir sind in weltweitem Vergleich nur auf Rang 37. Was glauben Sie, was ist denn die Ursache? Ist das nur mangelnde Information oder was hindert uns?
Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, Vertrauen in die politischen Institutionen und Vertrauen in eben das, was passiert ist über diese Zeit. Also dass beispielsweise die Impfthematik lange verschlafen wurde, auch in Deutschland, dass das eben dazu geführt hat, dass die Menschen eher zurückhaltend sind. Und ich denke schon, dass wir jetzt die richtigen Schritte gerade tun. Nichtsdestotrotz beispielsweise auch eine europäische Lösung, wenn es um das Thema Impfen geht, wenn es um das Thema Gesundheitsversorgung geht. Also der Blick in die Zukunft und wie können wir eben ein resilientes Gesundheitssystem entwickeln. Die Hospitalisierungsrate ist da natürlich mit ein Faktor. Aber das fehlt mir. Und es fehlt mir eine Diskussion darüber, was können wir konkret aus der Pandemie lernen und ein Fahren auf Sicht. Weil beispielsweise die Punkte, die Sie angesprochen haben, also die lokalen Impfteams, das haben vereinzelt Kommunen gemacht, Aber das wird flächendeckend erst jetzt eingesetzt. Und da frage ich mich, wir sind jetzt wirklich eine lange Zeit in dieser Pandemie. Warum passiert das erst jetzt? Und warum fahren wir immer noch weiter auf Sicht? Warum entwickeln wir nicht auch von der politischen Seite Szenarien, wie es besser weitergehen kann, auch mit einer eben anstehenden Winter-Lockdown-Phase potenziell, wenn die Inzidenzzahlen und die Hospitalisierung wieder hochgehen?
Winter-Lockdown wird ja von allen Verantwortlichen eigentlich abgelehnt. Wir werden sehen, was da passiert. Ein anderes großes Zukunftsthema bei dieser Wahl wird natürlich die Frage sein, wie wir gegen den Klimawandel, was wir da tun können. Wenn wir jetzt mal ideale Welt sagen würden und es passiert die Revolution bei der Wahl und Volt könnte alleine regieren und könnte entscheiden, mit welcher Maßnahme würden Sie denn oder Ihre Partei beginnen beim Klimaschutz? Was wäre das Erste, was Sie tun würden?
Das Thema Klimaschutz ist ja sehr komplex und dementsprechend muss man da auch von vielen Bereichen angreifen beziehungsweise auf alle Sektoren gucken. Also was aus meiner Sicht
am wichtigsten ist. Das ist im Gesundheitswesen genauso.
Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Also ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir einseitige Lösungen haben, gerade in der Politik, sondern es sind immer komplexe Probleme, die natürlich irgendwo runtergebrochen werden müssen auf Lösungen, die dann tatsächlich auch umsetzbar sind. Aber zum Thema Klimaschutz, uns ist wichtig, dass wir vor allen Dingen Aufmerksamkeit und Bewusstsein dafür schaffen, dass es uns nur noch ein sehr knappes Zeitfenster bleibt, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten. In Deutschland ist das, wenn wir so weitermachen mit unserem CO2-Budget, 2023 erreicht. Das heißt, wir müssen hier sehr schnell handeln und wir müssen vor allen Dingen flächendeckend handeln.
Für uns Aber was würden Sie denn tun?
Genau, dazu komme ich jetzt. Für uns bedeutet das zu sagen, wir wollen CO2-Neutralität in Deutschland bis 2035, 2040 Klimaneutralität, Deutschland und europaweit, mit einem europäischen Blick auf den Klimaschutz, einen CO2-Preis und in allen relevanten Sektoren, das heißt in der Energiesparte, dort ganz konsequent auf Erneuerbare setzen, Solar- und Windkraft, die sehr stark ausbauen. Was das Thema Bauen und Wohnen angeht, hier auch stark darauf setzen, dass wir nachhaltiger bauen, weniger Flächenversiegelung natürlich, aber eben auch Modernisierungsprogramme durchführen und da eine starke Förderung reingehen. Und dann natürlich das Thema Mobilität. Sehr stark auf die Bahn setzen, den ÖPNV ausbauen und eben dafür sorgen, dass es ein flächendeckendes Mobilitätsangebot gibt als Alternative zum Individualverkehr.
Wird mehr Klimaschutz für uns alle teurer? Das fragen sich im Wahlkampf sicherlich viele Menschen. Welche Antwort können Sie den Wählerinnen und Wählern von Volt geben?
Also ich würde die Frage umdrehen, weil kein Klimaschutz wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Wir sehen es aktuell, wenn wir uns die Flutkatastrophen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz angucken, wie hoch die Schäden sind. Die hätte man sicherlich durch bestimmte Präventionsmaßnahmen, also die Vorbereitung auf Klimafolge oder Klimafolgeanpassung, präventiv daran gehen können. Aber ich glaube, uns hat alle, inklusive der Wissenschaft, überrascht, mit welcher Wucht uns eben diese Flutkatastrophe getroffen hat. Sowohl was die Menschen angeht, die ihr Leben lassen mussten, als auch eben die Sachschäden. Und ich denke, wenn wir jetzt nicht massiv in Klimaschutz investieren und vor allen Dingen Klimaschutz immer mit dem wirtschaftlichen Aspekt zusammendenken, das ist ganz wichtig. Also Klimaschutz ist für uns Wirtschaftspolitik. Zu sagen, wir wollen Technologieführerinnen in Europa, aber gerne auch international werden, wenn es um klimaneutrale Technologien geht. Wir wollen vermehrt in nachhaltige grüne Geschäftsmodelle investieren, gerne auch dem Kapitalmarkt hier mehr Finanzmittel zur Verfügung stellen. Dann sagen wir, darüber können wir eben langfristig zukunftsfähig sein und eben auch wirtschaftlich.
Das klingt ja so ein bisschen nach FDP-Position. Wenn ich jetzt die Menschen betrachte, die hatten jetzt alle ein unglaublich schweres ein oder zwei Jahre, kann man ja schon fast sagen, mit der Corona-Auswirkung hinter sich. Die Regierung hat vieles getan, vor allen Dingen unglaublich viel Geld in die Hand genommen. Das heißt, irgendwann muss das Ganze ja zurückbezahlt werden. Und wenn ich jetzt wieder an die normale, in Anführungsstriche, Bevölkerung denke, wieder ideale Welt, wenn Sie an der Regierung wären, könnten Sie garantieren, dass zum Beispiel die Ausgaben für die Sozialversicherungen stabil bleiben würden?
Also ich muss vielleicht vorab erstmal sagen, dass ich während der Pandemie persönlich extrem dankbar bin oder war, in Deutschland zu leben. Ich bin selber in den Genuss von Kurzarbeitergeld gekommen und muss sagen, dass das ein wahnsinnig tolles Instrument ist, um eben auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich, wenn wir an der Regierung sind, nicht garantieren kann, die Sozialversicherungsbeiträge, dass die gleich bleiben werden. Ich glaube aber, das kann niemand. Und jeder, der sich hinstellt und das aktuell tut, glaube ich, ist da nicht realistisch unterwegs.
Kann man denn bei Volt auch, wenn man dort sein Kreuz macht, mit Entlastungen rechnen? Lassen wir es mal jetzt dahinstehen, ob Steuer- oder Sozialversicherungsbeiträge und wenn ja, so für welche Bevölkerungsgruppen?
Ja, definitiv. Also es geht vor uns vor allen Dingen um eine Umverteilung. Wir sehen, dass die soziale Mobilität in den letzten Jahren massiv abgenommen hat. Das heißt beispielsweise gerade die junge Generation in unsicheren Jobverhältnissen, die haben sich verdoppelt. Es ist, diverse Menschen kommen in eine zunehmend prekäre Lage und da geht es uns vor allen Dingen darum, eben die Menschen und die Berufsbilder zu stärken, die aktuell eigentlich nicht mehr davon leben können, was sie tagtäglich verdienen, auch wenn sie eigentlich eine 40-Stunden-Woche haben. Das heißt, hier eben anzusetzen und nicht unbedingt mit Steuererleichterungen, aber gerade zu sagen, die Hartz-IV-Sätze beispielsweise hochzuheben, Ausbildungsberufe zu stärken und hier eben eine höhere Vergütung anzusetzen, gerade in den Pflegeberufen anzusetzen, eine höhere Vergütung, aber eben auch zu gucken, dass eben die Rentenbeiträge beziehungsweise im Alter die Rente höher ausfallen wird. All das sind Maßnahmen, die sehr gezielt ansetzen sollen und eben nicht flächendeckend, weil wir eben auch sagen, wir müssen da wirklich gezielt reingehen. Weil es eben auch darum geht, sozusagen die Entlastung gerade bei den Unternehmen steuerlich tatsächlich auch anzusetzen, wo in nachhaltige Geschäftsmodelle, gerne auch gemeinwohlorientierte Geschäftsmodelle investiert wird und natürlich auch in grüne Technologien und Forschung und Entwicklung. Weil hier müssen wir eben gezielt ansetzen und finde ich ganz spannend, weil Herr Laschet ja immer gerne von der Entfesselung der Wirtschaft spricht. Wir sprechen eben davon, gezielt Anreize zu setzen in die Wirtschaftsmodelle, die zukunftsfähig sind, auch gerne in die digitale Transformation, um eben hier dafür zu sorgen, dass wir insgesamt eine zukunftsfähige Wirtschaft haben.
Jetzt haben wir Ihr Parteiprogramm und das, was Volt tun würde, wenn sie könnte, die Partei, etwas kennengelernt. Nun wollen wir Sie, unseren Hörern und Hörerinnen, noch ein bisschen besser vorstellen. Sie als Person, liebe Frau Müller. Wir nennen das die verflixten Sieben. Das sind unsere sieben schnellen Fragen, mit denen wir Sie, wie gesagt, kennenlernen. Wir nennen Ihnen sieben Entweder-Oder-Paare und Sie dürfen einmal weder noch sagen. Machen Sie das mit?
Mache ich mit, sehr gerne.
Sehr gut.
Die verflixten Sieben.
Ich fange mal an. Berlin oder Köln?
Frau Müller, machen Sie jetzt keinen Fehler.
Köln.
Ja, richtig. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Deutschland oder Europa?
Europa.
Laschet oder Baerbock?
Weder noch darf ich einmal sagen, oder?
Ja.
Ja.
Okay. Weder noch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Reisen oder Balkon?
Aktuell Balkon.
Wurmküste oder Gemüsebeet?
Oh, beides, aber Wurmküste, wenn ich mich entscheiden muss.
Also jetzt müssen Sie uns aber noch verraten, was es mit dieser Wurmküste auf sich hat.
Ja, Sie sehen mich gerade nicht lachen. Die Wurmküste finde ich eine ganz wunderbare Erfindung, total simpel. Es geht darum, dass Sie einen kleinen Komposter und zwar komplett natürlich in der Wohnung haben können. Das heißt, ich habe eine Holzkiste hier stehen in meinem Flur, wo Kompostwürmer drin sind und ich entsorge meine Gemüsereste, Obstreste in dieser Wurmkiste. Die Würmer zersetzen das dann. Es dauert natürlich eine Zeit, aber dadurch entsteht unglaublich nährreiche Erde, die gerade für Gemüseanzucht, also Tomaten oder so, die Tomaten sehr gut wachsen lässt.
Und Sie haben auch keine Sorge, dass die mal nachts ausbüchsen und Sie besuchen.
Die ist verschlossen. Also,
ach so!
Um Gottes Willen, ja. Die ist verschlossen. Ich habe die jetzt schon, ich glaube, 10, 15 Monate so in dem Dreh, genau. Und das ist super. Also die stinkt auch nicht. Das ist, es riecht wirklich wie Erdboden, also quasi wie Waldboden.
Das war der Wochentester-Wahlcheck zwischen Europa und der Kölner Wurmkiste mit Volt-Spitzenkandidatin Rebecca Müller. Wir bedanken uns herzlich und viel Erfolg, aber auch nicht zu viel, am 26. September.
Herzlichen Dank, Herr Busbach und Herr Rach.
Sehr nett, sehr sympathisch, wenn ich das sagen darf.
Danke, Frau Müller.
Alles Gute.
Fragen wir doch.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
Er war von 2014 bis 2017 Jurist des muslimischen Verbandes DITIB in Köln und trat nach der Affäre um die Spitzeltätigkeit von Imamen in Deutschland von seinen Ämtern zurück.
Heute ist er Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, eines Zusammenschlusses von Muslimen, die sich als Europäer begreifen. Und er hat ganz aktuell ein Buch veröffentlicht über muslimische Vorstellungen von Überlegenheit und ihre Wirkung auf Extremismus und Terror. Wo der Weg zur Gewalt beginnt, heißt das Werk. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern, Murat Kaymann. Herr Kaymann, das Thema Gefahr durch Migration hat in diesem Bundestagswahlkampf anders als 2017, also beim letzten Mal, kaum eine Rolle gespielt. Ist das richtig, vernünftig oder eher fahrlässig?
Ich halte das für richtig. Ich glaube, wir müssen die Gefahren im Zusammenhang sehen, der tatsächlichen Dimension, die sie in unserer Gesellschaft einnehmen. Und ich glaube, Kriminalität ist im Zusammenhang mit Migration ein Problem, um das sich unsere Sicherheitsbehörden natürlich in aller Ernsthaftigkeit kümmern müssen. Und das tun sie ja auch. Aber ich glaube, dass wir vernachlässigen, wie wichtig Migration auch für unser Land und für die Zukunft unserer Gesellschaft ist und was wir dort verbessern können, wenn es um das Zusammenleben von bisherigen Bürgern und neuen Bürgern in unserem Land geht.
Wir haben vor kurzem den 20. Jahrestag von 9/11 begangen. Also alle wurden daran nochmals erinnert. Sie haben Ihr Buch unter dem Eindruck der islamistischen Anschläge geschrieben, die auch 2020 in Paris, Nizza, Dresden und Wien verübt wurden. Und Sie schreiben, ich zitiere, ich kann die Aussage der muslimischen Verbände nach solchen Anschlägen nicht mehr hören, die stets lautet, extremistische Gewalt hat nichts mit dem Islam zu tun. Was hat der Terror denn Ihrer Meinung nach mit dem Islam zu tun?
Ich versuche das ja in meinem Buch auch darzustellen, dass ich die Ursache nicht in den Konzepten einer Glaubenswelt oder in den Grundaussagen einer Weltreligion sehe. Ich glaube, da nehmen sich die unterschiedlichen großen Buchreligionen auch nicht viel, wenn es um das Potenzial der Gewalt gegenüber anderen geht. Aber sie haben eben auch eine sehr wirksame Friedensbotschaft und ein Friedenspotenzial. Und es kommt darauf an, was die jeweiligen Angehörigen dieser Glaubenswelt aus diesen Potenzialen machen. Und deshalb ist die Frage für mich nicht, was hat Terror mit dem Islam zu tun, sondern was hat Terror mit Muslimen zu tun. Und da finde ich es ungenügend und fahrlässig, dass seit 20 Jahren die öffentlichen muslimischen Stimmen in Deutschland, wenn es zu Anschlägen von Muslimen unter Berufung auf vermeintlich religiöse Legitimation zu Anschlägen kommt, dass man dann alles von sich weist, jede Nähe von sich weist und sagt, das hat mit meiner Glaubenswelt nichts zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass das Muslime sind. Häufig wird es ja auch von der Hand gewiesen und man verleugnet die Täter und spricht ihnen ab, Muslime zu sein. Das ist ein Verdrängungsreflex, den ich für fruchtlos halte. Er bringt uns nicht weiter, er öffnet nicht die Augen für die Gefahren und die Potenziale, die es eben wie in jeder anderen Religion auch im Islam gibt und wie wir mehr und intensiver die Friedensbotschaft des Islam aktivieren können. Ich führe im Buch ja auch aus, dass die Gewalt für mich nicht mit einem Koranvers oder einer religiösen Aussage beginnt, sondern mit eingeübten Narrativen, Erzählungen von der eigenen Überlegenheit gegenüber anderen Gruppen von Menschen, egal ob sie sich durch den Glauben unterscheiden, durch die Lebensführung, durch Kultur oder zum Beispiel sexuelle Identität.
Zur Einordnung Ihrer Position muss man wissen, Sie waren nach 4 ehrenamtlichen Jahren bei DITIB in Hamburg von 2014 bis 2017 in diversen Funktionen für die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion, also DITIB, tätig. 2018 haben Sie sich in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren vom DITIB-Bundesverband getrennt. Was waren die Gründe?
Ich glaube, das war eine Kumulation von mehreren Gründen. Was letzten Endes den Ausschlag gegeben hat, war tatsächlich der Skandal um die Imame, die Ende 2017 offensichtlich Berichte in die Religionsbehörde nach Ankara geschickt haben über Aktivitäten in ihren Gemeinden, Einzelpersonen wie Organisationen und ob diese einer Gruppierung zuzuordnen sind, die durch die türkische Regierung für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich gemacht wurde. Und als ich das Ende 2016 mitbekommen habe, gab es grundlegende Differenzen, die sich schon früher aufgebaut haben. Früher ging es eher um die Frage, wohin soll sich dieser Verband entwickeln? Weiter weg von einer Filiale einer ausländischen Religionsbehörde hin zu einer hier verwurzelten deutschen Religionsgemeinschaft. Diese Differenzen haben wir intern ausgetragen, aber als dann öffentlich wurde, dass der Durchgriff aus der Türkei bis in die Gemeindesphäre eben nach dem Sommer 2016 so intensiv möglich war, ohne dass der Verband sich hier hätte dagegen stellen können, haben sich auch diese Fragen in den Vordergrund des internen Konflikts dann gestellt. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner Meinung und meiner Stimme und mit meiner Einschätzung nicht mehr gehört werde. Es führte dann dazu, dass ich sang- und klanglos in die Bestattungsdienste versetzt worden bin des Bundesverbandes. Und das habe ich zum Anlass genommen, alle meine Ämter intern wie auch ehrenamtlich niederzulegen. Ich habe dann versucht, ein Jahr lang noch an der neuen Wirkungsstätte vernünftige Impulse zu setzen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht doch etwas ändert, wenn man sieht, welche Schäden der bisherige Werdegang und die bisherigen Entscheidungen der Führungsgremien für die Muslime in Deutschland verursachen. Dem war nicht so. Und als ich dann in der Endphase mich dann tatsächlich mit der Neugründung der Alhambra-Gesellschaft beschäftigt habe und auch Texte wie beispielsweise die Freitagsworte produziert habe, die jeden Freitag in deutscher Sprache erklären möchten, warum Muslime es schön finden, Muslime zu sein, wurde auch das als Affront wahrgenommen. Und am Ende war es dann, glaube ich, ein Wettkampf, wer zuerst die Scheidung einreicht.
Herr Kerrmann, Sie haben das ja gerade ja eindrücklich geschildert, was die Probleme waren und so weiter und so fort. Sie sind ja aber damals ja angetreten mit dem Wunsch oder mit dem Ansinnen, die Muslime in unserer Gesellschaft zu verankern und das Ganze zu fördern. Warum ist diese Verankerung nicht gelungen, Ihnen nicht gelungen, oder was hindert unsere Gesellschaft und die muslimische Gesellschaft, da etwas mehr zu verschmelzen?
Ich glaube, dass so etwas natürlich nicht ohne fruchtbare Impulse der Betroffenen selbst geschieht. Also Akteure, die für die Zivilgesellschaft sprechen, beziehungsweise muslimische Akteure, die versuchen innerhalb der Zivilgesellschaft muslimische Interessen zu vertreten. Und die Frage ist, was definieren wir als wechselseitige Interessen? Wenn ich das mal aus der muslimischen Perspektive betrachte, dann ist es für mich klar, dass Muslime in unserem Land nach so langen Jahren des Zusammenlebens und der wievielten Generation jetzt in der Folge der Gastarbeitermigration, dass sie sich nicht mehr begnügen können und dürfen mit dem Status von Staatsbürgern. Dass es also nicht reicht, einfach nur eingebürgert zu sein, deutscher Staatsbürger zu sein und neben dieser Gesellschaft für sich in einer Binnengesellschaft vor sich hinzuleben und mit seiner Religion und allem anderen von dieser Gesellschaft in Ruhe gelassen werden zu wollen. Das reicht nicht. Ich glaube, Muslime müssen den Schritt hin tun, Gesellschaftsbürger sein zu wollen. Das gelingt an der einen oder anderen Stelle, wenn wir uns prominente Gesichter anschauen. Aber das muss in der Breite ein gemeinsam formuliertes Ziel sein, Gesellschaftsbürger sein zu wollen, im Sinne von sich fürsorglich, positiv um das Wohl der gesamten Gesellschaft mit allen Bürgern, egal woran sie glauben oder nicht glauben, einsetzen zu wollen und sich eine positive Zukunft für diese Gesellschaft zu wünschen und an ihr mitgestalten zu wollen. Das gehört für mich dazu, um wirklich in einer Gesellschaft verankert zu sein. Und jetzt ist es eben wichtig, wie formulieren die öffentlichen Stimmen der Muslime ihre Belange? In dieser Richtung, wirklich Gesellschaftsbürger in Deutschland zu sein? Oder möchten sie lieber Staatsbürger bleiben und mit ihrer Religion dieser Gesellschaft fremd bleiben? Sich zurückziehen, eine kulturelle, vielleicht auch ethnisch definierte nationale Identität pflegen, die sie als fremd und anders im Vergleich zur deutschen Gesellschaft verstehen und das sogar als gut und als Ziel verstehen, das auch so zu erhalten in der nächsten Generation, oder ob sie sich eben dafür einsetzen, dass wir als eine gemeinsame Gesellschaft zusammenwachsen. Auf der anderen Seite, wenn ich von der Perspektive der Gesamtgesellschaft auf die Muslime blicke, gehört es zwingend dazu, um diesen Status gemeinsamer Gesellschaftsbürger zu sein, um den zu erreichen, gehört es zwingend dazu, dass man die positiven Impulse der Muslime auch als förderlich und bereichernd für unser Zusammenleben empfindet und es zulässt, dass Muslime mit dieser positiven Zuwendung zur Gesellschaft sich einbringen und teilhaben in dieser Gesellschaft. Und da sehe ich momentan noch das Hindernis, dass alles, was im Kontext Islam und Muslim verortet wird, dass das negative Assoziationen hervorbringt und dass man damit eher Schlechtes und Negatives wahrnimmt und nichts Förderliches für unsere Gesellschaft. Und auch das thematisiere ich ja in meinem Buch, dass auch diese Überlegenheitsvorstellung der nicht-muslimischen Gesellschaft mit Blick auf Muslime, dass sie beispielsweise einer rückständigen Religion angehören, dass sie, wie hieß es damals so prominent, außer Kopftuchmädchen und Gemüsehändlern nichts beizutragen hätten zu unserer Gesellschaft, dass eine solche abwertende Betrachtung eben auch ihr Ende findet. Das gehört, glaube ich, ganz zwingend dazu.
Ein etwas anderer, neuer Blickwinkel im Verhältnis Staat-Religion. Wie viel Erdogan, wie viel türkische Regierung, türkischer Staat steckt in DİTİB?
Ja, das ist eine Frage, die man, glaube ich, pauschal nur schwer beantworten kann. Man muss schauen, dass das ein Dachverband ist mit mehreren Landesverbänden und dann eben auch einer Vielzahl von Ortsgemeinden. Und da ein plakatives Urteil zu fällen, würde, glaube ich, den vielen Menschen Unrecht tun, die an der Basis genau das versuchen, was ich eben positiv an Teilhabe und Zusammenwachsen beschrieben habe. Das passiert ohne Zweifel an der Basis. An der Basis gibt es aber auch bestimmt Anhänger der türkischen Politik, um die genau das andere wollen, nämlich eben eine muslimische Wagenburg mit ihrer Gemeinde hier zu errichten und nur für sich zu leben, ohne an der Gesellschaft teilzuhaben. Das muss man vor Ort, glaube ich, im Einzelfall immer schauen, genau betrachten und schauen, mit wem habe ich es zu tun, welche Haltung, welche Einstellung sind prägend. Auf Landes- und Dachverbandsebene ist es natürlich eine andere Frage. Da hängt das nicht unbedingt von individuellen Einzelfällen ab, sondern von der Linie, die Führungsgremien vorgeben. Und die sind momentan noch dominiert von türkischen Beamten. Die können gar nicht anders, als sich dem zu beugen, wenn aus der Türkei Ansagen gemacht werden. Nun muss man auch sehen, das ist ja auch meine Erfahrung gewesen, dass die türkische Religionsbehörde sich in der Regel eine DİTİB gewünscht hat, die wenig Lärm macht, von der man eher in Ruhe gelassen wird, auch in Ankara, die so vor sich hin verwaltet wird. Und wenn es Schwierigkeiten und Probleme gibt, die aus Sicht der türkischen Politik einer Intervention bedürfen, dann kommt es zu Durchgriffen und dem können sich dann auch die Führungsgremien nicht widersetzen. Die sind eben weisungsgebunden, führen das durch und die gesamte Verbandsstruktur ist nicht dazu geeignet, diese Durchgriffsmöglichkeit aufzuhalten oder zu verhindern oder zu erschweren. Und das ist, glaube ich, das Problem.
Ja, Sie sagen das ja gerade sehr eindrücklich und beschreiben das gut. Dass das so ist, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sich der Verband dann da nicht widersetzen kann. Aber umgekehrt herum müsste doch auch ein Schuh werden. Warum widersetzen sich denn dann die hier lebenden Muslimen nicht einem Verband wie dem DİTİB oder bringen sich selber viel aktiver in unsere Gesellschaft ein?
Ja, das hat sicherlich historische und pragmatische Gründe. Die Entstehungsgeschichte der Verbände waren ja auch Entstehungsgeschichten, die auf einer provisorischen Perspektive in die Zukunft gebaut waren. Das heißt, man hatte eine Rückkehrillusion, man hat Verbände hier geformt durch Einzelgemeinden, die auch mit Blick in eine Zukunft, die in der Türkei stattfinden sollte für die Gemeindemitglieder, Verbandspolitik betrieben hat. Das heißt, Religionspflege, damit die türkischen Gastarbeiter damals und ihre Kinder ihre Religion nicht verlernen und zurück in der Türkei, wenn sie denn zurückgekehrt sind, sich wieder auch am religiösen Leben dort problemlos beteiligen können. Dass das sich als Illusion entlarvt hat, ist allen klar. Die Frage ist nur, sind die Verbände und auch die einzelnen Mitglieder bereit dazu, den Wechsel dieser Vision und dieser Zielvorgaben eines Verbandes konsequent durchzuführen? Und da sehen wir eben aktuell, dass es eine Politik gibt, eine sogenannte Diaspora-Politik der Türkei, die sich wünscht, dass Türken im Ausland auch immer Türken bleiben, auch in der x-ten Generation und im Zweifel auch Vertreter türkischer Interessen sind auf der Straße und nicht Zivil- und Gesellschaftsbürger ihrer eigenen Heimatorte. Und das ist das, was ich eben bedauere, dass ein Verband nicht religiöse Ziele versucht zu verfolgen, unter dem Label eine Religionsgemeinschaft zu sein. Das kann so nicht sein. Ich glaube, da muss auch unsere Politik deutlicher und ernster mit den Verbänden sprechen und sie ganz deutlich fragen, wohin die Reise gehen soll. Und wenn es eine Religionsgemeinschaft ist, die man anstrebt, dann muss man sich dementsprechend verhalten. Und wenn es eine politische Interessenvertretung ist, muss sich unsere Politik dementsprechend verhalten gegenüber diesen Verbänden, ob man sie bei bestimmten Themen eben beteiligt, befragt, teilhaben lässt oder nicht. Das hängt von dieser Selbstverortung auch ab. Und die Gemeindemitglieder, die müssen meiner Ansicht nach auch viel aktiver werden und sich eine bessere Vertretung laut auch einfordern und wünschen, wenn sie nicht den Zielen des Verbandes folgen wollen. Momentan ist die Haltung noch eine passiv-pragmatische. Die Gemeinden haben aufgrund ihrer Sozialstrukturen kaum eigene finanzielle Möglichkeiten, einen Imam, also einen Vorbeter zu bezahlen. Und das Reizvolle an der Mitgliedschaft im DİTİB-Verband ist, dass eben die türkische Religionsbehörde das Gehalt der Imame übernimmt und entsendet sie nach Deutschland und die Gemeinden haben sozusagen einen kostenlosen Geistlichen, mit dem sie ihre Religionsdienste verfolgen können in der Gemeinde. Und allein dieser pragmatischen Situation gegenüber haben wir kaum Möglichkeiten bislang, andere Weichen zu stellen.
Noch einmal Stichwort die Aspora-Identität. Wie gefährlich ist diese Untermauerung des Fremdseins für Sie? Es gilt jetzt nicht nur bezogen auf die Muslime in Deutschland, sondern auch vielleicht für die Aufnahmegesellschaft.
Ich denke, das ist zunächst in einer Einwanderungsgesellschaft, die wir zweifellos sind. Ich glaube, da sind sich jetzt auch alle politischen Kräfte und vor allem die demokratischen Parteien einig, dass man immer ein Stück weit Mehrdeutigkeit in der eigenen Identität und Identitätsbildung und Persönlichkeitsreifung zugestehen und auch als förderlich und uns kulturell auch als reizvoll empfinden muss. Jeder bringt einen anderen kulturellen Wissensbestand, Erfahrungsbestand und auch vielleicht auch rituellen Bestand mit. Das finde ich sehr gut. Um es konkreter zu sagen, ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber ich spreche immer noch gerne Türkisch, ich lese gerne türkische Lyrik. Das ist meine Muttersprache. Ich verbinde damit eben sehr viel Emotionales, was ich an Geborgenheit, Wärme und auch Schönheit in meinem Leben gestaltet. Das hindert mich aber nicht daran, mich vollkommen auf diese Gesellschaft hin auszurichten und für ihr Wohlergehen mich einzusetzen. Und diese Mehrdeutigkeit muss man nicht nur aushalten, sondern als eine sinnvolle Realität wahrnehmen. Und das bedingt dann aber auch wieder, dass diese Rückzugstendenzen in Identitäten, die Eindeutigkeit fordern und die auf Abgrenzung setzen, etwas sind, wogegen wir gemeinsam arbeiten müssen, in der Gesellschaft und in der Politik. Denn das ist ja auch ein Teil dessen, was ich im Buch versuche auszuführen. Wenn man sich auf diese abgeschotteten Identitäten und Frontenbildungen eines Wir und Ihr einlässt, dann ist das Wir immer ein überhöhtes Wir und das Ihr immer ein abgewertetes Ihr. Und wenn es zu solchen Hierarchien kommt, zu Überlegenheitsvorstellungen kommt, dann stellt sich irgendwann für die Radikalen in diesen Gruppen die Frage, ob das vermeintlich Minderwertige noch eine Daseinsberechtigung hat. Und welche Antwort Attentäter darauf finden, das ist uns ja leider die letzten 20 Jahre deutlich vor Augen geführt worden.
Ja, Sie haben das gerade natürlich auch wieder gut beschrieben. Wenn ich jetzt aber in der Welt schaue und zum Beispiel die Italiener überall sehe, egal ob in New York, in Asien, in Australien oder auch bei uns hier in Deutschland, die Italiener haben eine unglaublich große Identität, auch in den Gastgeberländern, und pflegen ihr Brauchtum, ihre Kulinarik und ihre Sprache auch. Vermutlich lesen viele auch noch italienische Literatur und Zeitungen sowieso, und der italienische Fußballverein ist natürlich das Größte, aber trotzdem integrieren die sich natürlich unglaublich gut in ihre Gastländer oder in ihre neuen Heimatländer. Warum gelingt das bei muslimischen Vorstellungen oder Menschen nicht so? Wieso glauben die so sehr an ihre Überlegenheit? Und wenn ich das dann so sehe, das haben Sie auch so beschrieben in Ihrem Buch, die Überlegenheit der muslimischen Moralvorstellung, Gesellschaft. Wie geht das dann mit Bataclan überein oder 9/11?
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob man bei diesem Vergleich sozusagen auf italienischer Seite einen Vorsprung sehen kann im Vergleich zur türkisch-muslimischen Seite. Beispielsweise...
ich will das gar nicht vergleichen, es war nur eine Beschreibung, dass es halt auch anders funktioniert. Ne?
Ja, ja, aber wir sehen beispielsweise, wenn wir den Bildungserfolg italienischer Schülerinnen und Schüler mit denen mit türkischer Abstammung vergleichen, dass es da sogar zum Nachteil der italienischen Schülerinnen und Schüler ausfällt. Das heißt, es gibt auch Schwierigkeiten, unabhängig davon, ob eine Gruppe als eher europäische Kultur christlichen Glaubens wahrgenommen wird oder eben als eine fremde Kultur muslimischen Glaubens. Ich schaue nicht unbedingt sehr auf diese qualitativen Vergleiche, weil das auch zu Verzerrungen führen kann. Ich glaube, es ist wichtiger zu schauen, dass es natürlich auch zu Beginn der Gastarbeitermigration eine Abwertung der italienischen Menschen in unserem Land gegeben hat. Also ich will die Stereotype nicht wiederholen, aber abfällige Bemerkungen hatten da durchaus Anknüpfungspunkte in Kultur und auch Gastronomie. Und das hat sich aufgeweicht und das hat sich verändert. Je intensiver man sich kennengelernt hat, je intensiver man aufeinander zugegangen ist und Kultur und Küche kennengelernt hat, um es mal plakativ zu formulieren, dass das bei türkisch-muslimischen Bevölkerungsgruppen schwieriger gelingt, ist vielleicht zum einen der Quantität geschuldet, dass es einfach eine größere Gruppe ist, die in ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Fremdheit auffälliger ist. Und ich glaube, dass der Faktor Religion natürlich auch eine Rolle spielt. Wir haben tatsächlich Vorstellungen in unserer Gesellschaft, dass das andere auch in einer abgestuften Hierarchie betrachtet wird. Beispielsweise erleben wir die spanische oder italienische Sprache als Kultursprachen. dem Türkischen oder Arabischen wird eher unterstellt, dass das nicht so förderlich für die Bildung von Kindern sei. Und wir sind auf dem Schulhof eher bereit, Türkisch und Arabisch zu verbieten als Spanisch und Italienisch. Und auch die Besucher auf dem Oktoberfest nehmen wir nicht unbedingt als negativ als Ausländer wahr und haben da eher andere Physiognomien und äußerliche Erscheinungsbilder im Kopf, wenn wir von negativen Ausländerbildern sprechen. Also das hat auch tatsächlich mit dem zu tun, was aus der Gesellschaft auf Gruppen projiziert wird. Und die Diskriminierungserfahrung dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wenn Sie als junger Mensch aufwachsen in einer Gesellschaft, in der man Ihnen auf unterschiedlichsten Ebenen deutlich macht, dass Sie nicht auf Augenhöhe mit der Gesellschaft sind, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie versuchen, trotzdem das zu erhalten, was ihnen wichtig ist und in der Gesellschaft Fuß zu fassen, oder sie wenden sich von der Gesellschaft ab und kompensieren diese Rückweisung, indem sie das eigene überhöhen und sagen, nein, es ist nicht nur ein Kampf um Augenhöhe, sondern das, was mein eigenes ist an Kultur, Religion, Sprache, ist dem sogar überlegen, womit ich hier konfrontiert bin. Und diesen Effekt dürfen wir auch nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir uns unsere Migrationsgeschichte der letzten 30, 40, 50 Jahre anschauen.
Afghanistan fällt aktuell in finstere Zeiten zurück, in denen alles Westliche verschwindet. Viele begeben sich deshalb auf die Flucht. Wie groß ist die Gefahr, dass nicht nur Ortskräfte, Angehörige, politisch Verfolgte zu uns kommen, sondern auch religiös motivierte Extremisten, vielleicht sogar Gewalttäter oder gar Terroristen?
Ich kann ein solches Risiko nicht in Zahlen ausdrücken. Man kann den Menschen nicht in die Köpfe schauen. Ich glaube, wenn wir sehen, was Menschen auf sich nehmen, um zu uns zu kommen, dann, und das meine ich tatsächlich an Strapazen, an großer Mühe bis hin zur Bereitschaft, das eigene Leben zu riskieren im Mittelmeer oder in Gegenden, in denen sie eben auch auf Gesellschaften treffen, die ihnen nicht wohlgesonnen sind, dann muss man doch deutlich feststellen, dass wahrscheinlich zur überwiegenden Mehrzahl dieser Menschen einfach eine existenzielle Verzweiflung und Not sie dazu treibt, ihre Zukunft in einem Land zu suchen, das nach außen hin signalisiert, ein freies Land zu sein. Und es ist gerade diese Freiheit, die die Anziehungskraft, glaube ich, ausmacht. Dass darunter auch Menschen sind, die uns nicht als positives Gesellschaftsbild und als positiven Freiheitsanker in der Welt wahrnehmen, sondern mit Rachefantasien oder Überlegenheitsvorstellungen, die bis hin zur Gewaltbereitschaft gehen, unserer Gesellschaft gegenüber eingestellt sind. Das werden wir nicht in hundertprozentiger Konsequenz verhindern können. Ich glaube, wir dürfen uns nur davon nicht abbringen lassen von solchen Ereignissen, weiter daran zu arbeiten, die wechselseitigen Vorstellungen von Fremdheit, von Andersartigkeit oder von Höher- und Minderwertigkeit zu überwinden und zu schauen, wie wir gemeinsam an der Zukunft unseres Landes arbeiten können. Hundertprozentige Sicherheit wird es nicht geben. Die Statistiken in unserem Land zeigen auch, dass die Gewaltkriminalität eher abnimmt, als dass sie zunimmt. Also unsere Behörden machen da, glaube ich, einen guten Job. Aber das Bessere ist des guten Feind. Man darf nicht müde werden, man darf nicht nachlässig werden. Wir müssen ernsthaft auf diese Probleme schauen. Deshalb habe ich ja auch das Buch geschrieben, in dem ich deutlich kritisiere, was ich als Risiko wahrnehme und wogegen wir uns positionieren müssen. Und alles andere bleibt von der Hoffnung getragen, dass wenn wir gemeinsam arbeiten und nicht gegeneinander und die vielen Bevölkerungsgruppen in unserem Land als das Ideal einer vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft wahrnehmen, so wie es unsere Verfassungsordnung ja auch beschreibt, dann haben wir gute Chancen, das positiv zu gestalten.
Herr Kammann, Sie sind gerade schon nochmals auf Ihr Buch zu sprechen gekommen. Und es ist natürlich schwer, am Ende eines Gespräches eine Lösung für ein Problem zu haben. Doch ich weiß, dass Sie natürlich Ihr Buch Wo der Weg zur Gewalt beginnt, auch ganz bewusst für die muslimische Basis unserer Bevölkerung geschrieben haben. Was möchten Sie diesen Menschen denn mit auf den Weg geben?
Ja, hätte ich eine einfache Lösung, hätte ich sie ins Buch geschrieben und wäre mir sicher, dass es ein Bestseller wird. Aber das ist tatsächlich nicht so, wie Sie es sagen. Deshalb kann es nur bei einem Appell bleiben für das, was ich für sinnvoll erachte. Und das ist nicht mit dem Finger immer auf andere zu zeigen. Natürlich müssen wir Dinge kritisieren, die in unserer Gesellschaft passieren, auch wenn wir nicht selber die Urheber dieses Übels sind. Aber wichtiger ist es, vor der eigenen Haustür zu kehren und zu schauen, wo gibt es Probleme, die ich unmittelbar beeinflussen kann? Und das ist die Duldung von Erzählungen, die sich gegen unsere Gesellschaft richten in muslimischen Gemeinschaften. Da ist jede Muslimin und jeder Muslim berufen, deutlich aufzustehen und zu widersprechen, wenn man Antisemitisches hört, wenn man Abwertung von Juden und Christen wahrnimmt, wenn man Schmähungen und Herabwürdigungen dieser Gesellschaft und ihrer Kultur wahrnimmt und hört. Da muss man aufstehen und sagen, nein, das ist meine Heimat, das ist meine Gesellschaft. Ich möchte, dass es allen Menschen in dieser Gesellschaft gut geht. Und dafür streite ich und dafür möchte ich auch ausdrücklich mit dem streiten, was ich als Muslim und als Muslimin mit meiner Religion mitbringen kann. Beispiele dafür versuche ich ja im Buch zu skizzieren, wie das möglich sein kann. Und das ist das, worauf sich, glaube ich, Muslime konzentrieren müssen. Und an den strukturellen Problemen, an den großen Themen unserer Gesellschaft können wir dann gemeinsam arbeiten.
Ja, vielleicht noch ein Wort nicht an die muslimische Basis, sondern ein Wort an uns alle, auch an die Aufnahmegesellschaft. Was können wir denn tun, damit das Zusammenleben funktioniert oder noch besser funktioniert?
Da will ich auch ausdrücklich aus einer Wir-Perspektive sprechen, denn dafür streite ich ja, dass wir ein gemeinsames neues Wir definieren. Und da gehört es dazu, dass die Gesamtgesellschaft, die sich als, wie Sie es beschreiben, Aufnahmegesellschaft versteht, definiert, was Deutschsein bedeutet. Ich glaube, das kann nicht die gleiche Definition sein oder die gleiche Antwort sein, die wir vor 50, 60 Jahren formuliert hätten. Ich glaube, wir müssen uns von allen völkischen, biologistischen Geschichten trennen und endgültig verabschieden, dass das nur in die Katastrophe führt. Das wissen wir aus unserer Geschichte. Wir müssen ein neues gemeinsames Wir, ein neues Deutschsein definieren und das so, dass alle Menschen, die friedlich und dieser Gesellschaft positiv zugewandt, fruchtbar sie mitgestalten wollen, sich auch als dazugehörig fühlen. Und dann darf es keine Rolle spielen, in der wievielten Generation man nun in Deutschland lebt oder nicht. Denn irgendwann müssen wir aufhören, Generationen zu zählen. Wenn ein Herr de Maizière oder ein Herr Lafontaine heute als Deutsch gelten, ohne dass wir Anstoß an ihren Namen nehmen und damit Fremdheit verbinden, dann muss das irgendwann auch für Kaimann oder Öztürk gelten.
Ein herzliches Dankeschön für diese Einordnung an Murat Kaimann, einem ehemaligen DITIB-Funktionär, heute engagierter Streiter für einen Islam, in dem sich die Muslime als Europäer verstehen. Alles Gute und noch einmal danke von uns Wochentestern.
Vielen Dank für Ihr Interesse und das Gespräch. Alles Gute.
Rauf und runter.
Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, 2 Wochen habe ich dein Urteil vermisst. Wo hast du diese Woche mal den Daumen hoch oder auch den Daumen runter gesenkt? Oder erhoben.
Ja, kurzer Rückblick nochmal auf das Triell. Ich habe persönlich die Moderatoren gar nicht als so katastrophal oder schlimm empfunden. An der einen oder anderen Stelle bin ich auch zusammengezuckt. Am Arbeitszeugnis würde wahrscheinlich stehen, sie haben sich redlich bemüht. Was ich mehr vermisst habe, waren kritische Nachfragen. Ich hatte das Gefühl, die haben sich eine Liste gemacht mit Themen, so von A Arbeitsmarkt bis Z Zuwanderung. Und diese Liste wird jetzt abgefragt. Ich hätte mir schon an der einen oder anderen Stelle eine kritische Nachfrage gewünscht, zum Beispiel bei der Vermögenssteuer. Wer soll eigentlich Ihrer Meinung nach eine Vermögenssteuererklärung abgeben? Wer soll dazu verpflichtet sein? Das kann man ja nicht am Einkommen festmachen. Es kann ja jemand ein bescheidenes Einkommen haben, aber ein beachtliches Vermögen zum Beispiel durch Erbschaft. Und soll man dann nur die Vermögensgegenstände angeben oder sie auch alle bewerten? Zum Beispiel wird es ganz schwierig bei Immobilien, bebauten, unbebauten Grundstücken, Kunstwerken, mal so eine Nachfrage, mal in die Tiefe gehen. Das habe ich vermisst, aber da wären wahrscheinlich andere Themen hinten runtergefallen. Zweitens, Daumen runter. Ich bin in den letzten Wochen wahlkampfbedingt sehr viel mit der Bahn unterwegs gewesen. Genauer gesagt, ich wäre gerne noch öfter mit der Bahn unterwegs gewesen. Aber dann kam der Streik dazwischen. Im Kern geht es ja auch um die Auseinandersetzung innergewerkschaftlich zwischen der GDL-Beamtenbund und der EVG-DGB Gewerkschaft. 2 große relevanten Gewerkschaften in einem einzigen Konzern. Die treten ja nicht nur nebeneinander, sondern teilweise auch gegeneinander an. Ich kenne Tarifautonomie, brauche da keine Belehrung. Frage mich nur, muss das immer sein? Ich habe verzweifelte Menschen getroffen, richtig verzweifelte Menschen. Ich habe Menschen getroffen, die standen auf der Seite der GDL, Menschen getroffen, die standen eher auf der Seite der Bahn und Menschen getroffen, die wussten nicht mehr ein und aus. Frage, ist es nicht ein Ritual, das man jedenfalls stark abkürzen könnte? GDL weiß doch, sie bekommen nicht 100% ihrer Forderungen durchgesetzt. Die Bahn weiß doch, dass sie nachgeben und der GDL ein Stück entgegenkommen muss. Und wie will man eigentlich Menschen davon überzeugen? Vergesst das Auto, fahrt mit, fahrt mehr mit der Bahn. Wenn viele das Gefühl haben, ich kann aber jetzt meine Lebensführung oder meine Reiseplanung nicht von der Stimmung von Herrn Weselski abhängig machen. Alles ziemlich komplex und schwierig. Daumen hoch für die RTL-Moderatorin Anna Kraft, die eine bittere Diagnose gestellt bekommen hat, Multiple Sklerose. Sie verheimlicht das nicht, sie geht da sehr offen mit um und damit macht sie auch anderen Menschen in vergleichbaren schwierigen Lagen Mut. Das fordert mir Respekt ab und deswegen Daumen hoch für Anna Kraft. Was hat dich, lieber Christian, in dieser Woche gefreut oder geärgert?
Ein Rentner in Mecklenburg-Vorpommern hat sich so über den durchrauschenden Verkehr an seiner Straße geärgert, dass er kurzerhand vermutlich in Trecker als Bagger umfunktioniert hat und hat einfach mal die Straße zugekippt und hat die Straße gesperrt und hat sich absolut uneinsichtig gezeigt, als er dann von der Polizei aufgefordert wurde, das Ganze wieder wegzuräumen. Also Ideen gibt es, die sind schon irre. Sorgen bereitet mir, was auch wieder total unter dem Radar stattfindet. Nordkorea testet wieder Marschflugkörper, Raketen Richtung Japan ins Meer geschossen und es wird nicht mehr wahrgenommen und wir lassen den Kleinen da machen. Das ist schon besorgniserregend, wo ich sage, wir dürfen die Augen nicht vor den Dingen auch verschließen, die in der Welt passieren. Genauso Umweltproblematik, wenn wir jetzt mal bei uns wieder weggehen. Das Marmara-Meer, eine Meldung, das ist inzwischen, könnte man auch sagen, totes Meer. Das ist das Meer vor der Türkei, wo sich das Schwarze Meer abspaltet zum Mittelmeer. Also es ist ein großer Arm des Mittelmeers. Wenig Salzwasser drin, nicht sehr große Strömung, Meeresströmung drin. 60% der Spezies, die dort mal gelebt haben, sind verschwunden. Warum? Man weiß es. 30 Jahre Verschmutzung, alles reingeleitet. Es hat sich so viel Schleim gebildet, dass das Meer erstickt. Auf der anderen Seite, Daumen hoch, es gibt ein Projekt in Brasilien. Man höre und staune in Brasilien. Ein Aufforstungsprojekt, das heißt Gutierrez-Aufforstungsprojekt, da wird Regenwald wieder gezüchtet und zwar mit klitzekleinen Pflanzlingen, die per Hand aus dem Kinderbettchen immer in größere Abteilungen gemacht werden und es gibt schon erste Erfolge. Das Ganze wurde nicht von der Regierung oder von sonst was gemacht, sondern von einem Fotografen, der Sebastian Solgado, der das ins Leben gerufen hat. Ein Millionenprojekt, was aber Erfolg hat. Das gibt mir immer wieder Hoffnung, dass wir doch nochmals agieren können. Wir müssen handeln. Also das sind so ein paar kleine Momente, die mich dann ganz, ganz froh machen.
Was wird der Ausblick auf die kommenden Tage gleich nach diesem Werbespot?
Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Wolfgang, am Freitag beginnt der erste Prozess um die Klagen von Ischgl-Urlaubern gegen die Republik Österreich. Wir erinnern uns alle daran, Riesenausbruch im Wintersportort Ischgl. Es wurde gefeiert, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und von Ischgl aus hat sich Corona in Windeseile in ganz Europa verbreitet. Die Witwe und der Sohn eines an Corona verstorbenen Österreichers, der sich bei den chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, wollen rund 100.000 Euro Schadensersatz dem Verfahren folgen. In den Tagen darauf weitere Klagen. Generell werfen die Kläger der Republik Österreich vor, zu spät vor dem auch in Ischgl grasierenden Coronavirus gewarnt und vor allen Dingen auch zu zögerlich reagiert zu haben. Aus der Sicht eines deutschen Juristen können diese Klagen Erfolg haben.
Bei können kann ich nur ja sagen, obwohl ich weder die Klageschrift kenne, ich kann sie auch nicht kennen und muss gestehen, ich kenne auch nicht das österreichische Zivil- oder Zivilprozessrecht, aber wir können gerne eine Parallele zu Deutschland ziehen. es werden sich auch unsere Gerichte mit dieser Thematik, nicht mit der Problematik Ischgl, aber mit der Thematik beschäftigen müssen. Aufgrund der Starkregenereignisse von Mitte Juli, die Staatsanwaltschaften beschäftigen sich ja schon mit der Frage, ob strafrechtlich relevant gehandelt wurde oder strafrechtlich relevant etwas unterlassen wurde. Also wir können in Deutschland ähnliche, vergleichbare Klagen bekommen. Es geht ja jetzt bei dem Fall Ischgl um die Frage, hat die Republik Österreich, hat das Bundesland, hat die Kommune etwas unterlassen, was sie angesichts der Lage hätte tun müssen, nämlich die Bevölkerung viel früher zu warnen. Da kann es um Schadenersatz gehen, es kann um Schmerzensgeld gehen. Und das Urteil hat sicherlich ganz, ganz grundsätzliche Bedeutung, denn nicht nur die Witwe und der Sohn waren ja betroffen, sondern viele andere auch, die sich in Ischgl und zwar zunächst in einer bestimmten Bar angesteckt haben und dann die gesundheitliche Folgen, vielleicht sogar Spätfolgen, erlitten haben. Also das ist die eigentliche Kernfrage, um die es geht. Haben die zuständigen Behörden etwas unterlassen, was sie hätten tun müssen? Und ist durch dieses Unterlassen dann die Kausalitätskette in Gang gesetzt worden, die dann zu Erkrankungen und schließlich sogar zu Todesfällen geführt haben? Und mit dieser Frage werden sich auch noch die deutschen Gerichte und Strafverfolgungsbehörden beschäftigen müssen. Am Samstag würde das 187. Münchner Oktoberfest eröffnet werden, geht aber wegen Corona, Klammer auf leider, Klammer zu, nicht. Deshalb neuer Anlauf, 17. September 2022. Lieber Christian, bist du auch so ein Oktoberfest-Typ?
Ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
Ach, das gibt's doch nicht.
Wirklich. Es hat mich auch noch nie da irgendwas hingezogen. Ich weiß nicht, du hast ja schon in deiner Frage an mich die Klammer auf, leider Klammer zu, gesagt. Das heißt, du bist ein Oktoberfest-Typ in Lederhosen und Schublatten.
Aber zünftig, wie sich das gehört. Jawohl.
Ich war noch nie auf dem Oktoberfest. Wolfgang, vielleicht müssen wir das ja dann wirklich 22 Mal gemeinsam machen.
Ja.
Und du führst mich da mal ein und wir gucken, wie viel Moss man trinken kann, gell?
Ja, das ist der Unterschied zum Rheinländer. Günther Beckstein hat mal gesagt, er würde die Rheinländer mögen. Er könnte nur nicht verstehen, warum wir im Gegensatz zu den Bayern in Köln aus Reagenzgläsern Bier trinken. Die sind da ganz andere Maßeinheiten gewohnt. Ja,
da hat er nicht so Unrecht. Eine andere Sache, die einem Schutz wird, wenn wir heute auf der Straße fragen, die Menschen nennen wir mal ein paar britische Premierminister. An erster Stelle wird eigentlich, vielleicht noch Tony Blair, aber immer sofort Winston Churchill genannt. Am Sonntag vor 75 Jahren hat dieser beschriebene Winston Churchill in einer Rede an der Zürcher Universität für die Gründung, jetzt höre und staune, der Vereinigten Staaten von Europa sich ausgesprochen. Und das jetzt auch unter dem Gusto des Brexit. Churchill war zweimal britischer Premierminister, nämlich während der Kriegszeiten 40 bis 45 und dann auch nochmals in den Aufbauzeiten 51 bis 55. Er führte also Großbritannien durch den Zweiten Weltkrieg. Wolfgang, hatte Churchill etwas Prophetisches, wenn ich jetzt heute die englische Position ansehe, dann natürlich nicht. Wir haben aber mit Rebecca Müller von Volt über die europäische Demokratie gesprochen. Müssen wir das Ganze stärken, um überhaupt eine Zukunft in der Welt zu haben?
Christian, was wollen wir am Ende des europäischen Einigungsprozesses sein? Die Frage ist ja noch offen. Sozusagen Charles de Gaulle auf der einen Seite, Europa der Vaterländer, also die europäischen Staaten rücken immer näher zusammen, in zentralen Politikfeldern arbeiten sie gemeinsam, aber die Nationalstaaten behalten wichtige Kompetenzen. Oder wollen wir die Vereinigten Staaten von Europa, in der die Zentralstaaten aufgehen? Wir sind in der EU kein Staatenbund, kein lockerer Staatenbund. Dafür hat auch das europäische Recht mittlerweile viel zu große Wirkungskraft in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Also das europäische Recht ist schon sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren. Wir sind aber auch kein Bundesstaat.
Ja, aber trotzdem widersetzt sich natürlich Polen und auch Ungarn genau gegen diese europäischen Rechte. Rechtsnorm immer wieder.
Ja, man sieht, dass die Fliehkräfte, stimmt, in Europa leider größer werden. Wir sind aber auch kein Bundesstaat wie die USA. Dafür haben die Nationalstaaten noch eine zu starke Eigenständigkeit. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, wir sind ein Staatenverbund, also mehr als Staatenbund, weniger als Bundesstaat. Beantwortet aber nicht die Frage, sollen peu à peu die nationalstaatlichen Kompetenzen alle nach Brüssel wandern, ja oder nein? Die Frage ist offen. Am Sonntag um 5:15 läuft das dritte und letzte TV-Triell, diesmal bei Sat.1 und Pro7 mit der Moderatorin Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch. Was erwartest du? Glaubst du, wir sind, wenn wir den Fernseher ausschalten, wesentlich schlauer oder eher so, Hauptsache wir haben mal drüber gesprochen?
Ich bin im Moment so eher in der Position zu überlegen, schalte ich den Fernseher nochmals ein? Was wird da Neues kommen? Gibt es neue Aussagen? Es sind ja immer die drei Handelnden, die da befragt werden, und die werden nicht innerhalb von 5 Tagen ihre Position ändern oder die werden nicht irgendwas anderes der anderen Parteien übernehmen oder jetzt ein neues Totschlagargument haben. Vielleicht ist ein Grund zu gucken, dass wenn zwei Frauen moderieren, es vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Es ist ein Vorurteil, ich weiß es. Aber dieses Gegockel, Gehabe bei dem ersten und zweiten Programm Triell ging mir doch sehr gegen den Strich, vor allen Dingen für mich als politisch interessierter Mensch. Ich erwarte einen Mehrwert aus Gesprächen und Diskussionen und nicht einen Mehrwert an Moderation. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mir angucke oder auch nicht. Ich fand die Einzelgespräche, die in den letzten Tagen auch liefen, eigentlich spannend, wo Zuschauerfragen gestellt wurden, fand ich spannender als die Triels.
Also, die war der Satz des Kaisers richtiger. Schauen wir mal. Wir werden einen Tag später, am Montag, Punkt 17 Uhr darüber sprechen, auch darüber sprechen, denn am Montag starten wir unseren, aufgepasst, täglichen Wahl-Countdown bis zur Bundestagswahl vom 20. bis 25. September. 30 Minuten ganz kompakt, jeden Tag ab 17 Uhr, sozusagen auf dem Weg in den Feierabend, die ideale akustische Begleitung. Und einen Tag nach der Bundestagswahl die große Wahlanalyse bei uns Wochentestern.
Merken Sie sich also ab Montag, dem 20. September, also das ist der kommende Montag, täglich um 17 Uhr die Wochentester hören mit den neuesten Zahlen, Analysen und Meinungen zur Wahl. Und dabei wird auch Hans-Ulrich Jörge sein und, wenn wir es schaffen, CDU-Vize Volker Bouffier hat sich angekündigt. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de. Und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Montag, Punkt 17 Uhr, nicht vergessen, den Wochentester-Wahl-Countdown einschalten.
Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
Ein maßgenau Podcast, powered by Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.